Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eine Fülle von Anträgen der Verteidigung hat heute den Prozess gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Schäpe und 4 Mitangeklagte bestimmt. Das Verfahren zur Aufarbeitung der Neonazi-Mordserie kam auch am 3. Prozesstag nur langsam voran. Für Diskussionen sorgten Überlegungen, den Nagelbombenanschlag 2004 in Köln, der auch der Terrorzelle NSU zugeschrieben wird, in einem separaten Verfahren zu behandeln.
An Prozesstag 3 gegen Beate Schäpe ging es zunächst um Verfahrensfragen. Ihre Verteidiger bemängelten unter anderem, nicht alle relevanten Akten zum Komplex NSU einsehen zu können. Ihre Verteidigerrechte seien beschnitten. Immer wieder stritten sie auch heftig mit dem Gericht, wer wann das Wort erteilt bekommt. Zur Vernehmung der Angeklagten, zum Beispiel von Holger G. oder Carsten S., die im Ermittlungsverfahren schon umfangreich ausgesagt hatten, kam es heute noch nicht wegen der Verfahrensanträge. Die Bundesanwaltschaft ist zuversichtlich,
dass das Gericht alsbald über die Anträge entscheidet und die Hauptverhandlung zügig mit der möglichen Einlassung der Angeklagten und der Beweisaufnahme ihren Fortgang nehmen kann.
Noch nicht entschieden ist über den Antrag der Opfervertreter und Verteidiger, die komplette Verhandlung in Wort und Bild für die Verfahrensbeteiligten aufzuzeichnen. Für Diskussionsstoff sorgte der Vorsitzende Richter Manfred Götzel. Er hatte gestern die Option ins Spiel gebracht, den Komplex Bombenanschlag Kolbstraße in Köln vom Prozess abzutrennen. Hintergrund ist die Sorge, dass sich jetzt noch weitere Opfer des Anschlags dem Prozess als Nebenkläger anschließen könnten und der enge Sitzungssaal dann zu klein würde. Die Kölner Opfervertreter fürchten, die Aufarbeitung des Anschlags könnte dann hinten runterfallen und
dass dann dieses Verfahren erst nach Abschluss des anderen Verfahrens verhandelt werden könnte. Das könnte dann vielleicht 2 Jahre später der Fall sein.
Ob es zu einem getrennten Prozess kommt, ist noch nicht entschieden. Der Hinweis des Gerichts, man könne den Anschlag in Köln vom Hauptprozess auch abtrennen, hat für große Unruhe in den Reihen der Opfervertreter gesorgt. Immer wieder betonten sie heute, man werde sich schon einigen, wer im Gerichtssaal Platz nimmt, auch wenn weitere Nebenkläger hinzukommen. Ob bewusst oder unbewusst, der Vorsitzende Richter ist seinem Ziel damit näher gekommen, den Prozess hier im Saal in München durchzuziehen.
In der Metall- und Elektroindustrie haben Gewerkschaften und Arbeitgeber in Bayern einen Pilotabschluss erzielt. Traditionell wird die Einigung von den anderen Bezirken übernommen. In der Nacht verständigten sich die Tarifparteien vergleichsweise zügig darauf, dass die Beschäftigten zum 1. Juli 3,4% mehr Geld erhalten und zum 1. Mai 2014 noch einmal 2,2% mehr. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Monaten.
So schnell geht Tarifpolitik selten. Ohne Gegenstimme nimmt die große Tarifkommission der IG Metall heute Mittag den nächtlichen Abschluss an. Dass die Verhandlungsrunde gestern Nacht nicht die erwartete Marathonsitzung wurde, liegt wohl maßgeblich an Ihnen, Angelique Renkhoff-Mücke, Verhandlungsführerin der Arbeitgeber, und Jürgen Wechsler, IG Metall. Die beiden verstehen sich. Um 18 Uhr beginnt der Tarifpoker. 4 Stunden später verlassen die Metaller zusammen mit IG Metall-Chef Huber das Hotel. In der Hand ein Angebot, das vom Bundesvorstand der IG Metall noch in der Nacht abgesegnet wird. Um 0.45 Uhr war der Knoten endgültig zerschlagen. Beide Seiten, ungewöhnlich für Tarifverhandlungen, überschütten sich mit Lob.
Mit dem heute erzielten Abschluss haben wir einen unnötigen Streik verhindert. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, wir können zufrieden sein mit diesem Abschluss.
Lassen Sie mich auf eine historische Dimension dieses Ergebnisses hinweisen. Dies ist seit über 50 Jahren der erste Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie, der in Bayern zwischen der IG Metall und dem VBM ohne Arbeitskampf erzielt werden konnte.
Ein maßvolles Plus für die einen, Planungssicherheit bis Ende 2014 für die anderen. Tarifpolitik geht auch ohne die üblichen Rituale.
Immer mehr Lehrstellen bleiben laut Bundesregierung unbesetzt. Das geht aus dem Berufsbildungsbericht hervor, den das Kabinett heute gebilligt hat. Danach wurden im vergangenen Jahr rund 551.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen, so wenig wie seit 8 Jahren nicht mehr. In Betrieben blieben gut 33.000 Ausbildungsplätze offen. Ursache sei unter anderem, dass es wegen geburtenschwächerer Jahrgänge weniger Bewerber gebe. In den USA gerät Präsident Obama zunehmend unter Druck. Grund sind 2 Skandale. Im ersten wurden regierungskritische Oppositionsgruppen von der Steuerbehörde besonders ins Visier genommen. Obama nannte das Vorgehen inakzeptabel. Im anderen Fall geht es um das Ausspionieren von Telefonaten der Nachrichtenagentur AP. US-Justizminister Holder nimmt dazu derzeit Stellung im Kongress.
Journalisten haben reichlich Stoff in den USA. Gleich zwei Skandale machen Schlagzeilen. Es geht um offenbar illegale Übergriffe der Regierung. Die Steuerbehörde IRS hat seit Jahren Gruppen der erzkonservativen Tea Party-Bewegung gezielt benachteiligt. Deren Anträge auf Steuerbefreiung sind unzulässig verschleppt worden. Barack Obama zeigt sich entsetzt, fordert lückenlose Aufklärung. In einer schriftlichen Erklärung des Präsidenten heißt es, die Beamten hätten sich falsch verhalten und moralische Standards verletzt. Sein Justizminister muss sich zur Stunde bei einer Kongressanhörung zu den Vorwürfen äußern. Hochrangige Republikaner fordern bereits Konsequenzen. Die IRS hat zugegeben, dass sie gezielt Konservative ins Visier nahm, auch wenn das Weiße Haus noch den Konjunktiv benutzt. Meine Frage ist nicht, wer deswegen zurücktritt, sondern wer dafür ins Gefängnis muss. Der zweite Skandal, die Bespitzelung von Journalisten der Nachrichtenagentur AP. Vor einem Jahr hatte die US-Regierung heimlich die Verbindungsdaten von 20 Büro- und Privattelefonen ausgespäht. Anders war wohl ein AP-Bericht über eine geheime CIA-Aktion im Jemen. Behörden suchen die Informanten, angeblich wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit. Hat das Weiße Haus Journalisten bespitzeln lassen? Wusste der Präsident von der gezielten Benachteiligung konservativer Gruppen durch Steuerbeamte? Allein der Verdacht erschüttert das politische Amerika. Die Washington Post zieht schon Vergleiche zum Watergate-Skandal und den Machenschaften Richard Nixons. Das Saubermann-Image Barack Obamas droht Flecken zu bekommen.
Mit großer Mehrheit hat die UN-Vollversammlung die Gewalt in Syrien verurteilt. Dagegen stimmten unter anderem Russland und China. Es ist bereits die dritte Resolution, die sich gegen das Regime in Damaskus richtet. Die Entschließungen sind nicht bindend. Nach Angaben von Diplomaten zeigt die Resolution aber das zunehmende Unbehagen über die Kämpfe zwischen Rebellen und Regierungstruppen in dem Bürgerkriegsland. Der afrikanische Krisenstaat Mali soll finanziell unterstützt werden. Frankreichs Präsident Hollande zufolge erhielt die heutige Geberkonferenz in Brüssel Zusagen über mehr als 3 Milliarden Euro. Malis Übergangspräsident Traoré sprach von einem historischen Punkt in der Geschichte seines Landes. Voraussetzung für die Auszahlung der Finanzhilfen sind allerdings demokratische Fortschritte in Mali.
Es ist ein Tag, an dem viel Geld für Mali zusammenkommt. 3,2 Milliarden Euro, zugesagt von der EU-Kommission, der Weltbank, der Islamischen Entwicklungsbank sowie einzelnen Staaten. Im Gegenzug verspricht Malis Präsidentin Brüssel freie Wahlen bis Ende Juli. Diese Wahlen sollen Ausgangspunkt sein für unsere politische, wirtschaftliche, soziale und spirituelle Erneuerung. François Hollande genießt sichtbar die Dankbarkeit, die ihm in Brüssel entgegengebracht wird. Frankreich hatte Truppen in seine frühere Kolonie geschickt. Islamistische Gruppen hatten vorher ein Machtvakuum genutzt und den Norden des Landes erobert. Jetzt sei ganz Mali befreit, sagt Hollande. Das Problem in der Region aber bleibe. Wir sind noch nicht fertig mit den Terroristen um Mali herum. Da gibt es noch Gruppen. Wir wissen, dass sich einige zurückgezogen haben nach Tunesien oder Libyen. Für den Wiederaufbau Malis will Deutschland 100 Millionen Euro geben, allerdings in Etappen, abhängig davon, dass Mali wirklich zur Demokratie zurückkehrt.
Geld kann dazu beitragen, Perspektiven für Menschen zu schaffen, die dann weniger anfällig sind für religiöse oder politische Extremisten. Es ist aber nicht alleine ausreichend, sondern es bedarf auch guter Regierungsführung und vernünftiger Strukturen des staatlichen Handelns.
Geld für Mali steht zur Verfügung. Jetzt, so sagen Menschenrechtler, müsse überwacht werden, dass der Aufbauplan auch umgesetzt wird.
Die EU-Mitgliedsländer haben sich auf neue Vorgaben für die Fischereiindustrie geeinigt, um die Fischbestände besser zu schützen. Allerdings bleibt das Papier der Minister hinter Forderungen des EU-Parlaments zurück. Auch Umweltschützern geht der Entwurf nicht weit genug. Zahlreiche Fischarten in der EU gelten als überfischt, unter anderem im Mittelmeer und in der Nordsee.
Fischereischutz in der Ostsee. Ein solches Schiff könnte bald in allen EU-Gewässern kontrollieren, ob sich Fischer an das neue Rückwurfverbot halten. Die Fischereiminister planen generell, dass Fischer in Zukunft keine Fische mehr über Bord kippen.
ich glaube, dass das eine gute Chance ist, jetzt eine Richtungsänderung auch herbeizuführen, eine nachhaltige Fischerei einzuführen, Rückwürfe letztendlich zu verbieten mit wenigen Ausnahmen.
Bisher landen 20% aller Fänge wieder im Meer, meist tote Fische. Sie fehlen, um die Bestände wieder aufzufüllen. Bald sollen es nur noch 5% sein, doch auf Druck einiger Mittelmeerländer mit etlichen Ausnahmen, wie Umweltschützer kritisieren.
Wir brauchen ein Rückwurfverbot ohne Wenn und Aber. Jetzt haben die Minister aber im gleichen Atemzug, in dem sie das Rückwurfverbot beschlossen haben, auch gleich eine ganze Reihe an Ausnahmeregelungen mit abgesegnet. Mit zu vielen Ausnahmen kann aber niemand mehr kontrollieren, ob das Verbot konsequent umgesetzt wird.
Die Fischereiminister konnten sich auch nicht darauf einigen, den Fischfang zu verringern, um den Bestand in den europäischen Meeren wieder aufzufüllen. Das aber hatte das EU-Parlament gefordert.
Es ist noch nicht der große Wurf. Also wir werden noch genau schauen müssen, ob wirklich dieses Paket, das wir am Ende schnüren müssen, akzeptabel ist oder nicht.
Dem EU-Parlament wird der jetzige Kompromiss kaum reichen. Es will noch nachverhandeln.
Es sind vor allem die Euro-Krisenländer, die bei der Fischereireform auf der Bremse stehen. Sie haben genug von Brüsseler Regeln und wollen nicht auch noch ihre Fischer in die Arbeitslosigkeit schicken. Ein besserer Schutz für Fische ist in der angespannten Lage der EU offenbar derzeit schwer durchsetzbar.
US-Wissenschaftlern ist es erstmals gelungen, einen menschlichen Embryo zu klonen. Dem Fachmagazin Cell zufolge tauschten sie das Genmaterial einer Eizelle gegen das einer Hautzelle aus. Bei der Zellteilung seien embryonale Stammzellen entstanden. Den Forschern gehe es darum, dass das Klonen zu therapeutischen Zwecken genutzt werden könne. Aus ethischen Gründen sei es nicht denkbar, einen geklonten Embryo zu einem Menschen heranreifen zu lassen. In Deutschland gibt es immer mehr Wohnungseinbrüche. Auch die Kriminalität im Internet ist auf dem Vormarsch. Das belegt die Kriminalstatistik 2012, die heute von Niedersachsens Innenminister Pistorius und Bundesinnenminister Friedrich vorgelegt wurde. Danach stieg die Zahl der Einbrüche 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 8,7% auf rund 144.000. Die Cyberattacken stiegen um 7,5% auf 64.000 Betrugs- und Spionagefälle im Internet. Die komplette Kriminalstatistik finden Sie zum Runterladen im Internet auf tagesschau.de. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich von Trainer Thomas Schaaf getrennt. Nach Angaben des Vereins fiel die Entscheidung einvernehmlich aus. Beim letzten Saisonspiel am kommenden Samstag wird die Mannschaft vom Co-Trainerstab betreut. Schaaf hatte Werder Bremen 14 Jahre lang trainiert. Damit war er in 50 Jahren Bundesliga einer der dienstältesten Übungsleiter.
Es ist ein besonderer Tag für Bremen und eine Zäsur beim SV Werder. Training heute Morgen ohne Thomas Schaaf. 2 Tage lang hat die Geschäftsführung gemeinsam mit dem Trainer beraten.
Wir sind zum Entschluss gekommen, dass es das Beste ist für den SV Werder und für alle Beteiligten, wenn wir uns eben trennen und neue Wege gehen.
Dem geglückten Klassenerhalt folgt für Schaaf am Samstag ein emotionaler Abgang aus dem Weserstadion. Unvergessen bleiben seine Erfolge. Das Double 2004. 6-mal spielt Bremen in der Champions League. Doch seit 3 Jahren bleibt Werder hinter den Erwartungen zurück. Als Sportchef Alofs Ende 2012 nach Wolfsburg wechselt, bleibt Schaaf allein verantwortlich für den Misserfolg. Vor Journalisten äußert er sich bisher nicht. Nur auf der vereinseigenen Internetseite hinterlässt er eine Videobotschaft.
Wir haben viele schöne Momente erlebt und Erfolge eingefahren und genauso aber auch schwierige Zeiten durchgemacht.
Werder ohne Thomas Schaaf. In Bremen endet damit heute eine Ära.
Die Lottozahlen. 2, 4, 16, 29, 38, 45. Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 1, 4, 4, 5, 9, 0, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 8, 0, 2, 4, 8, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 16. Mai.
In den Osten Deutschlands strömt auch morgen warme und trockene Luft, die für sonniges Wetter sorgt. Wechselhaft und kühl bleibt es dagegen in der Westhälfte. Hier in der Nacht Schauer, in der Mitte teilweise auch kräftige Gewitter. Im Osten ist es nur gering bewölkt und meist trocken. Auch der Tag bringt eine Wetterzweiteilung. Während es vor allem von der Ostsee bis zum Erzgebirge viel Sonnenschein gibt, ist es nach Westen hin zunehmend wolkig, zeitweise regnet es. In der Mitte gibt es neben Schauern Gewitter, zum Teil mit kräftigem Regen und Hagel. Auch Sturmböen sind dann möglich, sonst weht der Wind mäßig bis frisch. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 14 Grad rund um Berlin und 3 Grad in der Eifel. Morgen werden im Osten bis zu 28 Grad erreicht, im Westen nur 12 bis 17 Grad. Am Freitag im Nordosten und Osten noch länger sonnig, sonst viele Wolken mit lokal heftigen Schauern und Gewittern. Am Samstag vor allem im Norden und Osten teilweise kräftige Regenfälle. Der Pfingstsonntag wird allgemein wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern.
Wir sind um 22.45 Uhr wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Tom Buro. Wir berichten über zähes Ringen, Anträge und Anwälte im NSU-Prozess und kriminelle Energie, warum in Deutschland immer häufiger eingebrochen wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.